Ja, liebe Geschwister, ich werde also nicht versuchen, auf das Fachgebiet der hier versammelten kompetenten Ärzte und Gesundheitshelfer zu treten. Ich bin in anderen Punkten halbwegs durch schmerzhafte Erfahrung kompetent geworden, was die Charismatik angeht, nicht jedoch, was jetzt den ganzen Komplex von Gesundheit und Krankheit insgesamt angeht. Trotzdem habe ich natürlich auch versucht, mir von dem Wort Gottes her einfach Orientierung zu verschaffen über diese Frage Krankheit, Krankenheilung, Wunderheilungen. Was sagt eigentlich die Bibel dazu? Wir haben in der charismatischen Bewegung ja ein ganz massives und auch mehr in den Vordergrund rückendes Angebot von Wunderheilungen. Komm zu Jesus und du wirst gesund. Das Angebot ist eben zum Teil auch sehr, sehr stark gebunden an bestimmte Personen, die Wunderheiler, angeblich besonders geistbegabte Menschen Gottes, die von Gott die Gabe der Wunderheilung haben, genauso wie die Apostel. Dahinter steckt auch das unbiblische Verständnis der Pfingstler und Charismatiker, das wir schon angesprochen haben, im Rahmen dieser Endzeiterweckung, dieser Geistesausgießung, müsse es Wunderzeichen geben wie zur Zeit der Apostel. Wir haben ja den Auftrag an die Apostel in Matthäus 10, wenn ich das mal lesen darf mit uns, Matthäus 10, Vers 8, das ist der Vers, der dann immer wieder zitiert wird. Da heißt es, heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Ja, der Vers wird schon gar nicht mehr dazu gezählt. Eigentlich nur dieser halbe Vers mit diesem Auftrag ist es, der dann auch als Rechtfertigung genommen wird. Wir müssen dieselben Wunder tun wie die Apostel. Wenn wir die Hände auflegen, müssen die Leute genauso gesund werden, wenn wir wirkliche Diener Gottes sind. Das ist so dieser Anspruch. Da gibt es dann eben solche Leute wie Benny Hinn, gibt bestimmte Namen. Früher mal waren das William Branham, Oral Roberts zum Beispiel, T.L. Osborne, dann Gordon Lindsay, Lester Sumrall, so Leute aus der Vergangenheit, die eben als Heiler bekannt geworden sind und zum Teil Zehntausende, Hunderttausende von interessierten Leuten angezogen haben, die zu diesen Heilungsversammlungen gekommen sind. In der Charismatik Catherine Kuhlman, Charles and Francis Hunter, John Wimber, Benny Hinn, John Mulinde. In Deutschland war es früher Hermann Zeiss, der da sehr bekannt war, und dann Reinhard Bonnke und Helmut Bauer, so aus der jüngsten Vergangenheit, Wort- und Geistbewegung, das ist so die letzte Nachricht. Überall haben wir diese Heiler, die sagen, wir heilen, wie Jesus heilte, wir heilen, wie die Apostel heilten, wir haben den apostolischen Dienst, wir vertreten das volle Evangelium, full gospel. Volle Evangelium heißt nach diesen Leuten, dass die Heilung von körperlichen Krankheiten im Evangelium, in der Erlösung bereits inbegriffen sei. Das nur so ein bisschen als Skizze. Wir werden nachher uns noch genauer mit diesen charismatischen Lehren beschäftigen. Aber von daher wird die Erwartung ausgesprochen, wenn du zu einem Wunderheiler kommst, wirst du gesund. Wenn du den Glauben hast, das kommt dann auch dazu, Glaubensheilungen, wirst du auf jeden Fall gesund werden. Und nun auch hier wieder dieser Punkt, wo wir sagen, wir wollen nicht das annehmen, was uns vielleicht persönlich gefällt, das, was uns sensationell erscheint, das, was unserem gefühlsmäßigen Empfinden entspricht, sondern wir haben den Auftrag, an der Schrift, an der Bibel selbst zu prüfen. Ist es wirklich so? Lehrt die Bibel, dass zum Beispiel heute noch jemand kommen kann und sagen kann, ich habe die Gabe der Heilung, wenn ich die Hände auflege, werden die Menschen gesund? Vielleicht zunächst einmal einfach auch zu den Wunderheilungen der Apostel. Es ist ja interessant, wenn wir in Matthäus 10 jetzt mal den Rahmen lesen. Wir haben das ja schon bei Joel 3 gehört. Man muss immer den Zusammenhang lesen, das, was davor und was danach steht. Dann sehen wir, dass die Pfingster da eigentlich ganz alt aussehen, wenn sie diesen Vers für sich anführen. Ich lese einfach einmal ab Vers 5 in Matthäus 10. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, begebt euch nicht auf die Straße der Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht aber hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es, nehmt weder Gold noch Silber noch Kupfer in eure Gürtel, keine Tasche auf den Weg, auch nicht zwei Hemden, weder Schuhe noch Stab, denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. Ja, also das ist der Auftrag an die 12 Apostel im heilsgeschichtlichen Zusammenhang gesehen. Also wenn die Pfingstler so wörtlich die Bibel nehmen würden, wie sie immer behaupten, dann müssten sie sich alle die Füße vertreten in Jerusalem und in Israel und hier dürften wir gar keine mehr haben. Ja, denn der Herr hat diesen Auftrag ausdrücklich auf das Volk Israel beschränkt und gesagt, bei den Heiden sollt ihr gar nicht hingehen mit dieser Botschaft. Es geht um das Volk Israel und dem Volk Israel sollte gesagt werden, dein Messias ist nahe. Und als Bekräftigung dieser Botschaft sollten diese Wunderzeichen geschehen, von denen in Matthäus 10 die Rede ist. Das hatte also eine heilsgeschichtliche Funktion gehabt. Es waren die messianischen Zeichen, die vor allen Dingen für Israel bestimmt waren. Wir wollen vielleicht noch einmal den heilsgeschichtlichen Zusammenhang uns vor Augen führen in Jesaja 35. Es gibt noch mehrere solche Bibelstellen, aber die ist vielleicht besonders eindrücklich, wo diese Dinge im Zusammenhang mit dem messianischen Friedensreich angekündigt werden. Jesaja 35 geht es um das kommende Reich des Messias, wenn der Herr in seiner Herrlichkeit zu seinem Volk gekommen ist. Und dann heißt es in Vers 5, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Das ist eine Verheißung, die streng genommen ganz klar gilt fürs tausendjährige Reich. Also erst dann wird sich das im vollen Umfang erfüllen. Das wird auch sichtbar immer daraus, wenn im Grund geschrieben steht, mein Volk soll nie mehr zuschanden werden, soll nie mehr bedrängt werden, soll bleibenden Frieden haben. Dann geht es um das tausendjährige Reich, denn zuvor hat Israel niemals bleibenden Frieden gehabt und wird es auch nicht haben. Also das ist klar, aber es ist eine Verheißung, die eben auch an das Kommen des Messias gebunden war und deshalb sollte sie zeichenhaft erfüllt werden durch den Herrn selbst und durch die Apostel in Israel. Das Volk sollte wissen, das Reich der Himmel ist tatsächlich nahe herbeigekommen, weil die Dinge, die der Herr vorhergesagt hat durch seine Propheten, für das Kommen dieses Reiches, sie geschehen unter uns. Also muss Jesus Christus der Messias sein, der verheißen worden ist. Das war eigentlich der heilsgeschichtliche Zusammenhang. Wir müssen also deutlich sehen, der Herr hat nicht Wunderzeichen getan, weil dem Herrn es so wichtig war, die Menschen von ihren körperlichen Krankheiten zu erlösen. Das ist dem Herrn nicht so wichtig gewesen an und für sich. Es ist klar, dass der Herr voller Barmherzigkeit war, dass er auch das Leid der Menschen in der Krankheit gesehen hat. So wie auch wir wissen müssen und Barmherzigkeit üben müssen, wenn Menschen leiden an Krankheiten, die oft ihr diesseitiges Leben auf eine schlimme Weise beeinträchtigen, belasten und mit Schmerzen befrachten. Und dennoch gilt ganz klar von dem Herrn her, das Entscheidende, die entscheidende Krankheit ist die Sündenkrankheit. Das entscheidende Problem sind nicht die körperlichen Gebrechen, sondern das entscheidende Problem ist, dass ein Mensch getrennt ist von Gott unter dem Zorngericht Gottes und dass er ewig verloren geht, dass seine unsterbliche Seele verloren geht, wenn er nicht Buße tut und an den Herrn Jesus glaubt. Das ist das Entscheidende, auch für den Herrn das Entscheidende gewesen. Er hat diese Zeichen getan, um sich zu legitimieren als der Messias, aber letztlich hat das Entscheidende war, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, dann werdet ihr in euren Sünden sterben. Dann werdet ihr verloren gehen. Und es ging um die ewige Errettung dem Herrn Jesus, nicht um die zeitliche Erleichterung von körperlichen Krankheiten. Also der Herr hat nicht Krankheiten geheilt um der Krankheiten willen, sondern um sich als Messias zu erweisen und um die Menschen auf die Rettungsbotschaft hinzuweisen, die allein Heilung für den Geist für die von der Sünde unter das Gericht versklavte Seele bringt und das ist viel wichtiger als die Heilung für den Leib. denke, das ist ganz wichtig, dass wir das festhalten von der Perspektive her, denn diese Perspektive wird bei den Pfingstlern und Charismatikern verdreht und verkehrt. Also die Wunderheilungen des Herrn und der Apostel waren Zeichen. Sie waren Zeichen, die bezeugen sollten, dass der Herr Jesus der Messias ist. Ich möchte dazu noch einmal lesen, auch die Aussagen in Hebräer 2, wo es um die Wunderzeichen und ihren Zweck geht und auch um ihre zeitliche Begrenzung. Wir lesen in Hebräer 2, ab Vers 3, folgende Aussagen. Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Also hier wird deutlich gesagt, Gott hat eine neue Botschaft, die Botschaft des Heils in Christus verkünden lassen durch den Herrn selber und dann durch die, die ihn unmittelbar persönlich gehört haben, das heißt seine Apostel. Und zu dieser neuen Botschaft gab Gott ein übernatürliches Zeugnis, ein durch Wunderzeichen Kräfte und Kraftwirkung. Und dieses Zeugnis war gebunden an den Herrn und die Apostel und die Apostelzeit. In dieser Zeit hat Gott diese neue Botschaft bestätigt, dass sie wirklich von ihm ist, bestätigt in erster Linie für das Volk Israel. Und dann haben diese Zeichen auch aufgehört, denn hier wird ganz deutlich gesagt, das war Vergangenheit. Zur Zeit, als der Hebräerbrief geschrieben wurde, gegen Ende der 60er Jahre des ersten Jahrhunderts, da war das bereits zurückliegend und vergangen. Das heißt, die Bibel lehrt nirgends, dass die Wunderzeichen des Messias ständig weiterhin gegeben werden sollten. Die Bibel lehrt auch nirgends, dass durch Wunderzeichen rettender Glaube gewirkt würde, wie das die Charismatiker regelmäßig behaupten. Sondern die Bibel zeigt im Grunde, dass die Wunderzeichen eigentlich immer nur einen menschlichen Glauben hervorbrachten, der letztlich nicht zum rettenden Glauben führen konnte, wenn die Menschen nicht das Wort Gottes annahmen. Also wir finden ja eine Stelle im Johannesevangelium, da kann man das an mehreren Stellen studieren, aber an einer Stelle wird ganz deutlich auf der einen Seite gesagt, sie glaubten auf ihn um der Zeichen willen, die er tat. Und dann gibt es ein Streitgespräch zwischen diesen Glaubenden und dem Herrn und am Ende sagen, wollen sie ihn steinigen und sagen, du hast einen Dämon. Das war also der Glaube, der die Wunderzeichen hervorgebracht hat. Ja? Also das war nicht rettender Glaube, sie haben nicht wirklich ihn als den Messias erkannt. Sie waren lediglich berührt von diesem Sensationellen, was sie gesehen haben, aber das war, ist nicht tiefer gegangen. Und die Bibel lehrt ganz klar in Römer 10, der wahre rettende Glaube kommt aus dem Wort Gottes, aus der Verkündigung des Wortes und nicht aus Wunderzeichen. Also es ist auch eine Irrlehre, die John Wimber und andere da hervorgebracht haben, Power Evangelism, Evangelisation in der Kraft und Wundern und den Erweisungen der Kraft, dass das alleine noch Glauben hervorbringen würde bei den modernen skeptischen Menschen, das ist einfach falsch. Ja? Dazu waren diese Wunderzeichen damals nicht geeignet und dazu sind sie auch heute nicht geeignet. Also es ist klar, dass diese Zeichen etwas Besonderes waren, heilsgeschichtlich eine Besonderheit und dass sie letztlich vorübergehend für die Apostelzeit bestimmt waren und diese Wunderzeichen haben auch nichts über die Frage zu sagen, was bei Gläubigen passiert. Wir wollen auch eines festhalten, Zeichen sind für Ungläubige. Zeichen sind nicht für die Gläubigen. Wir finden auch nirgends in der Bibel jetzt eine Wunderheilung, die an einem ausgesprochen gläubigen Menschen geschehen wäre. Wo also jetzt der Herr in den Evangelien einen Gläubigen geheilt hätte, sondern die Wunderzeichen geschahen an Ungläubigen. Die Frage, wie das für Gläubige aussieht, müssen wir also von der Schrift her grundsätzlich beantworten. Was sagt die Bibel über Heilung, über Krankheit? Ich möchte es jetzt nur ganz kurz zusammenfassen, kann da nicht zu viel Zeit drauf verwenden, aber ich denke, es ist eines deutlich, die Krankheit ist von der Wurzel her gebunden an den Sündenfall des Menschen. Sie ist verbunden damit, dass dieser menschliche Leib seit dem Sündenfall dem Tod geweiht ist und Krankheit als Störung der natürlichen Lebensfunktion ist letztlich ein Zeichen dafür, dass der Mensch nicht mehr in dieser Harmonie mit Gott ist, dass er nicht mehr diese Gemeinschaft mit Gott hat, die er ursprünglich eigentlich haben sollte. Gott hat Adam vollkommen geschaffen. Adam kannte weder Krankheit noch Tod. Er hatte einen vollkommenen Leib und er war, solange er sündlos war, unfähig zur Krankheit. Ja? Und genauso unsterblich. Und Krankheit wie auch Tod kamen erst durch den Sündenfall in diese Welt und in die menschliche Existenz hinein. Und sie sind auch mit dem gefallenen Leib, mit der Sünde der Menschen untrennbar verbunden. Das heißt, in dem Moment, wo wir das himmlische Ziel in Christus erreichen, wo dieser Leib der Niedrigkeit, wir haben das gestern schon gelesen, verwandelt wird in den Christusähnlichen Herrlichkeitsleib, da wird es keine Krankheit und auch keinen Tod mehr geben. Da ist auch wieder göttliche Vollkommenheit wiederhergestellt. Und nun ist die Frage, wie sieht es mit den Gläubigen aus? Sie sind von Natur verlorene Sünder, Glieder der von Gott getrennten sündigen Menschheit wie die anderen auch. Sie sind Söhne und Töchter Adams, das ist ja unser Problem. Durch Adam kam die Sünde in die ganze Menschheit, nicht durch Eva, ist ganz interessant. Ja? Adam ist das Haupt und er hat die Sünde weiter vererbt. Und wir, denke ich, können und müssen tatsächlich von Erbsünde sprechen, dass also die Sünde Adams sich fortgesetzt hat in allen Adamskindern. So finden wir auch diesen erschütternden Satz in 1. Mose, dass Adam einen Sohn zeugte, nämlich den Seth, und er war nicht mehr Gott gleich, sondern er war Adam gleich. Und das heißt, er war genauso in Sünde gefallen. Er hatte dieselbe Sündenatur, die Adam sozusagen durch seinen Fall auch bekommen hatte. Und so vererbte sich die Sünde weiter. Und wir lesen ja das, was wir in Römer 5 finden mit der Sünde und dem Tod, lesen wir in diesem Geschlechtsregister dann am Anfang 1. Mose so erschütternd. Und er starb, und er starb, und er starb. Ja, ihr kennt diese Geschlechterreihe, wo auch von den Gottesfürchtigen, von den Nachkommen Seths, die eigentlich eben zu dieser gottesfürchtigen Linie gehörten, ganz deutlich bezeugt wird, sie alle mussten sterben, weil sie alle Anteil hatten an der Sünde Adams. Und damit eben verbunden mit dieser Todgeweihtheit des Leibes ist auch die Krankheitsanfälligkeit des menschlichen Leibes, wenn ich das mal so sagen kann. Und von daher gesehen ist es auch klar, wenn jemand errettet wird, wenn jemand wiedergeboren wird, dann geschieht etwas Differenziertes in Bezug auf die Erlösung und das Errettungswerk Gottes. Was den Geist angeht, so bewirkt die Wiedergeburt, dass da, wo vorher Finsternis und Gottesferne war, dass da ein neuer Mensch an diese Stelle tritt. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das heißt, der Geist des Menschen, der innere Mensch, wird neu. Er ist nach Christus geschaffen, nach Gott geschaffen in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Ja, das ist die Erlösung in Bezug auf den Geist, das ist die Wiedergeburt, eine neue Schöpfung in Christus. Was die Seele angeht, da ist die Erlösung im Grund darin zu sehen, dass im Glauben, dass die fleischlichen Regungen in den Tod gegeben werden durch das mit Christus gekreuzigt sein und dass auf der anderen Seite die Seele unter die Zucht des Heiligen Geistes gebracht werden muss. Ja. Also die Seele ist auch noch nicht völlig erlöst, aber sie kann praktisch auch ein Stück unter die Zucht des Geistes gebracht werden. Das, was aber noch gar nicht erlöst ist und was auch nicht erlöst wird im diesseitigen Leben, das ist der Leib. Das heißt, wir behalten den sündigen Adamsleib mit seinen sündigen Begierden, mit dem Fleisch, der bleibt uns erhalten. Das ist unsere Geschöpflichkeit, darin besteht auch Gottes Schule für uns, dass wir noch nicht völlig erlöst sind. Wir können das mal vorstellen, wir hätten jetzt schon einen Auferstehungsleib. Ja, dann würde man uns die Herrlichkeit Christi ansehen, wir wären unsterblich mitten unter Sterblichen. Ja, aber so hat es Gott nicht gewollt, sondern er wollte, dass wir uns bewähren, dass wir in diesem Spannungsfeld drinbleiben, ein erlöster Geist in einem unerlösten Leib. Das heißt, auf der einen Seite, wir haben immer noch sündliche Begierden in uns, das Fleisch, und haben zu lernen, sie durch die Gemeinschaft mit Christus zu überwinden. Ich denke, das ist auch eine pädagogische Absicht Gottes. Er will uns zu Überwindern machen, deswegen hat er uns auch noch nicht diesen Herrlichkeitsleib gegeben, sondern wir sollen uns da bewähren, wir sollen auch diese Verbundenheit letztlich mit der Existenz der sündigen Menschen behalten. Vielleicht auch, dass wir bessere, barmherzigere Boten des Evangeliums sein können. Auf jeden Fall, es ist so, wir haben diesen sündlichen Leib noch an uns. Und es bedeutet auf der anderen Seite auch, dass wir auch die Todverfallenheit des Leibes an uns tragen. Jeder Gläubige muss sterben. Es gibt ja da so Leute, die sagen, es wurde auch zum Beispiel von so ein paar Wunderheilern behauptet, von Branham hat man gesagt, der ist gar nicht gestorben, er steht am dritten Tag wieder auf aus dem Grab. Und was nicht für Unfug, schwärmerischer Unfug. Aber Tatsache ist, er musste auch sterben. Und es ist interessant, dass manche Wunderheiler, wie auch John Wimber, mussten sterben an Krankheiten wie Krebs. Ja? Da hat Gott Gericht geübt und gezeigt, wo sie falsch liegen. Aber es ist Tatsache, jeder Mensch muss sterben, bis auf diese glückselige Generation, die Wiederkunft des Herrn Jesus persönlich erlebt und wo dann tatsächlich der Leib der Niedrigkeit verwandelt wird, ohne dass er vorher den Tod sehen muss. Aber davon abgesehen gilt es ganz klar, dieser todverfallene Leib, den wird Gott nicht auf ewig bewahren, sondern er wird ihn sterben lassen, um einen neuen Leib wieder auferstehen zu lassen in der Auferstehung. Das ist Gottes Programm für den Leib. Und es bedeutet, dass der Christ grundsätzlich auch an der Krankheitsanfälligkeit des menschlichen Leibes Anteil hat. Davon ist er nicht ausgenommen. Der gläubige Christ kann ganz sicher viele Krankheiten vermeiden, die durch sündige Lebensgewohnheiten entstehen. Wenn man nicht raucht, wenn man nicht Alkohol säuft, wenn man nicht bestimmte sündige Dinge tut, dann wird man vor vielem bewahrt, wo sich die Sünder im Grund selber Züchtigung aufladen durch einen gottlosen Lebenswandel. Und dennoch gilt, dass eben auch gläubige Kinder Gottes sehr wohl von Krankheiten befallen werden können, dass sie manchmal sogar sehr, sehr schwere und notvolle Erkrankungen erleiden müssen und dass ihnen das nicht erspart bleibt, auch eben an solchen Krankheiten unter Umständen zu sterben. Der Unterschied liegt nicht daran, dass die einen immer wunderbar geheilt werden und die anderen an ihrer Krankheit sterben müssen, sondern der Unterschied liegt in der Art und Weise, wie ein Gläubiger mit der Krankheit umgeht, nämlich dass er sie geduldig aus der Hand Gottes nimmt und dann auch darin, wohin ein Kranker geht, wenn er an seiner Krankheit sterben sollte, nämlich der eine in die himmlische Herrlichkeit zu dem Herrn Jesus und der andere in die Finsternis. Das ist der Unterschied. Aber nicht etwa, dass man sagt, ja, wenn du gläubig bist, dann hast du doch keinen Krebs und kein Asthma und was weiß ich nicht. Ja? Das hat man als Gläubiger nicht. Das ist eine Irrlehre, wie wir noch sehen werden. Die Bibel zeigt zum Beispiel an Epaphroditus, einem wirklich hingegebenen Diener Gottes, von dem also deutlich wird, dass er nicht in Sünde gelebt hat und dass er auch nicht ungläubig war, dass er sterbenskrank wurde und dass, als Paulus dann diese Sache sieht, dann hat er auch nicht die Hände aufgelegt und dem Geist der Krankheit befohlen auszufahren, ja, sondern er hat gebeten und dann sagt er nicht, Gott hat seine Herrlichkeit erwiesen und hat ihn geheilt, wie es ja wohl so sein muss, sondern er hat gesagt, Gott hat sich erbarmt. Es war Gnade. Es hätte nicht so sein müssen. Paulus hatte nicht die Erwartung, Epaphroditus muss geheilt werden, ja, sonst stimmt was nicht mit ihm oder mit mir, sondern er hat gebeten, damit seine Traurigkeit nicht noch größer würde und Gott hat sich erbarmt. Also daran können wir viel sehen über diese Art, wie Gott Krankheit sieht. Es ist etwas, was letztlich der Christ nehmen darf als eine Erziehungsmaßnahme, die Gott selbst hineinverordnet hat in sein Leben. Nicht, dass da eine fremde Macht über uns kommt. Für den natürlichen Menschen ist die Krankheit oft etwas sehr Bitteres, ein Feind, der ihm die Lust am Leben raubt. Das ist ja dann oft so das Problem. Ich will doch das Leben genießen und jetzt habe ich Schmerzen und jetzt kann ich mich nicht richtig bewegen. Jetzt kann ich das Leben gar nicht mehr so genießen, wie ich es möchte. Das ist ja oft auch das Problem. sondern für einen gläubigen Christen kann er das sehen, dass Gott diese Krankheit zugelassen in sein Leben hineinverordnet hat, damit er daran etwas lernt. Und dann kann er sie aus der Hand Gottes nehmen. Und deswegen braucht er nicht fatalistisch zu sein. Wir dürfen als Gläubige beten um Linderung, um Heilung. Und die Bibel gibt uns da durchaus eine tröstliche Verheißung, die aber jenseits der Wunderzeichen liegt. Das lesen wir vielleicht mal in Jakobus 5. Das ist eine bekannte Stelle, die ihr natürlich auch alle kennt. Vers 14. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Also es gibt die Möglichkeit, dass wir als Kinder zu unserem himmlischen Vater gehen dürfen und bitten dürfen. Nicht gebieten, nicht Dämonen der Krankheit austreiben oder was die Charismatiker da alles machen, sondern bitten, verbunden mit Sündenbekenntnis, mit Beugung unter die Hand Gottes. Und da gibt es Verheißungen, dass Gott durchaus heilen kann, aber nicht, dass er heilen muss. Das Gebet des Glaubens bedeutet aus meiner Sicht, dass diese Ältesten durch den Geist Gottes geleitet zu der Überzeugung kommen müssen, dass Gott hier heilen will. Das ist also keineswegs gesagt, ich brauche bloß die Ältesten rufen, dann müssen die das richtige Öl drauf salben und dann werde ich auf jeden Fall gesund. Das heißt es nicht. Sondern aus meiner Sicht bedeutet Gebet des Glaubens, wenn diese Brüder den Glauben haben, dass nach Sündenbekenntnis, nach Aussprache Gott heilen will, dann dürfen sie beten und dann wird Gott auch diese Heilung schenken. Ja? Und wir haben eben über das hinaus die allgemeine Verheißung, dass das gegenseitige Gebet hilft, aber es ist nicht gesagt, dass da automatisch Gott immer heilen muss oder heilen wird, sondern das geschieht, wie es auch schon unser Bruder Manfred Weise gesagt hat, letztlich nach dem souveränen Ermessen Gottes. Gott hat eine erzieherische Absicht mit der Krankheit und wenn er diese Absicht erfüllt hat, dann kann Gott auch schenken, dass die Krankheit wieder weggenommen wird. Aber er kann es auch so führen, dass sie gelassen wird. Und ich denke, das ist wichtig als Perspektive. Wir dürfen beten, wir dürfen auch erleben, dass Gott heilt. Und ich möchte es mal ganz allgemein sagen, Gott ist immer ein Gott, der Wunder tut. Also es wäre völlig falsch, wenn man den bibeltreuen Gläubigen, die gegen die charismatischen falschen Wunderheilungen sind, unterstellen wollte, ihr seid wie die Bibelkritiker, ihr glaubt nicht mehr, dass Gott Wunder tut. Das ist absolut falsch. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und er tut immer Wunder, auch heute. Und ich bin überzeugt, dass Gott auch auf wunderbare Weise heilen kann. Ja? Wie auch immer man das medizinisch erklären mag, aber es gibt Gläubige, die aus schwerem Krebs, aus anderen unheilbaren Krankheiten, menschlich gesehen unheilbaren Krankheitssituationen, durch ein Eingreifen Gottes geheilt worden sind, gesund geworden sind. Das kann Gott tun. Aber es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen Wundern und Wunderzeichen. Und ich sage, Gott tut heute keine Zeichen, auch keine zeichenhaften Wunderheilungen, aber er heilt sehr wohl wunderbar auf Gebet nach Jakobus 5 hin, beziehungsweise auch Einzelfälle im Missionsfeld. Das durchaus, das wollen wir gar nicht bestreiten, aber der Unterschied zwischen einem Wunder und einem Zeichen ist, dass ein Zeichen ein öffentliches Schauwunder ist. Das bestimmt war eben zur Bestätigung des Wortes Gottes am Anfang. Ich sage das immer ganz gerne von dieser Heilung des Gelähmten an der schönen Pforte. Dort hat Gott ein Wunder getan an einem Mann, den viele, viele zigtausende gekannt haben. Und diese Heilung hat sich unter den Hunderttausenden von Pilgern in Jerusalem innerhalb eines Tages herumgesprochen, weil fast jeder mal an diesem Gelähmten vorbeigehen musste, wenn er zum Tempel ging, um die Opfer zu bringen. Und das war das Stadtgespräch. Das war ein öffentliches Zeichen. Wenn heute ein Gläubiger zum Beispiel durch Gebet von Krebs geheilt wird, dann wissen das vielleicht ein paar Ärzte und Krankenschwestern, ein paar Nachbarn. Das steht aber nicht in der Bildzeitung, das kommt nicht im Fernsehen, das hat keinen Öffentlichkeitscharakter in dem Sinn, sondern es ist ein Wunder, das wie im Verborgenen geschieht. Solche Dinge tut Gott. Ja? Aber wir können sie nicht von Gott erzwingen. Ja? Weder durch das so nach der bekannten Schwärmerart, ich stehe nicht von meinen Knien auf, bis du mir nicht gegeben hast, was ich bitte, noch dadurch, dass man sagt, wenn du die richtige Technik anwendest, dann funktioniert es ganz bestimmt. Ja, wenn es nicht funktioniert, hast du nur die falsche Technik oder den falschen Glauben. Das ist ja das, was heute eben von charismatischer Seite den Menschen oft gesagt wird. Also wir haben die Möglichkeit auch der wunderbaren Heilung. Der Herr kann heilen, er heilt auch in manchen Fällen. Wir dürfen ihn bitten, aber wir können ihn nicht zwingen. Und wir können auch nicht erwarten, dass Heilung auf der Schiene der Wunderzeichen geschieht. Also dieses Wunderzeichen der Krankenheilung, dass Menschen die Hand aufgelegt haben und dann wurden andere gesund, das gibt es heute nicht mehr nach meiner Überzeugung. Und wenn heute jemand kommt und sagt, ich bin ein Heiler, dann können wir davon ausgehen, dass er ein Betrüger ist. Einer von den falschen Propheten, die durch falsche Wunderzeichen die Menschen verführen. Ja, Jakobus 5 ist eine ganz andere Ebene. Und wenn wir Heilung suchen, dann suchen wir sie nach Jakobus 5. Nicht nach Matthäus 10. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Ja, und wenn wir uns jetzt anschauen, wie sehen denn diese Heilungen aus, die die Charismatiker so praktizieren? Was steckt dahinter? Zunächst einmal ein heilsgeschichtlich falsches Verständnis von Krankheit als Folge der Sünde. Wir haben ja im Alten Testament durchaus die Verheißung an das Volk Israel, die immer wieder von den Pfingstlern zitiert wird, wenn ihr meinen Worten gehorcht, wenn ihr dieses mosaische Gesetz haltet, dann will ich keine der Krankheiten der Ägypter auf euch legen. Also es sollte ein Zeichen sein für das Volk Israel als das heilige Volk Gottes im alten Bund, dass sie Gesundheit, äußerliche Gesundheit haben würden als Folge ihres Gehorsams gegenüber dem Gesetz. Dieses Zeichen hat Israel nie erreicht und hat es von vornherein verspielt. Sie haben ja den Bund sofort gebrochen, kaum dass er geschlossen war. Sie haben sich mit den Götzendienern eingelassen und Gott musste auch eben die Israeliten schlagen mit Krankheiten. Ja, wir sehen das auch in dem Lebenslauf der Könige immer wieder. Ja. Diese Verheißung galt nur für den makellosen Gehorsam gegenüber dem mosaischen Gesetz. Diese Verheißung gilt nicht für die Gläubigen in Christus. Wir müssen allgemein sagen, dass Gott dem Volk des alten Bundes äußerliche Segnungen gegeben hat in diesem mosaischen Gesetzesbund. Sie sollten Reichtum haben, Wachstum an Herden, gute Ernten, wenn sie gehorsam waren und eben auch Gesundheit, Leibesgesundheit. Das waren lauter äußerliche Segnungen. Der Gemeinde hat Gott geistliche Segnungen in der Himmelswelt verheißen, nicht äußerliche Segnungen. Und das ist genau diese heilsgeschichtliche, betrügerische Verwechslung, die die Charismatiker machen. Sie sagen, Gott hat in seinem Evangelium Wohlstand und Gesundheit versprochen. Das ist eine Lüge. Gott hat in seinem Evangelium ewige Errettung für unsere unsterblichen Seelen versprochen und nicht Wohlstand und nicht Gesundheit. Deswegen ist dieses volle Evangelium ein falsches Evangelium. Ich werde da nachher noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber Tatsache ist, dass also gesagt wird, wenn du krank bist, dann kommt es daher, weil du gesündigt hast. Wenn du immer gehorsam wärst, dann wärst du gesund. Das ist die erste Lüge. Stimmt nicht. Die Krankheit ist zwar grundsätzlich eine Folge des Sündenfalls, aber wir können in keiner Weise bei gläubigen Christen automatisch sagen, wenn du krank geworden bist, dann kommt es daher, dass du gesündigt hast. Ich würde nicht ausschließen, dass das manchmal der Fall ist. Es ist sogar so. Manchmal ist Krankheit eine unmittelbare Züchtigung Gottes für eine ganz bestimmte Sünde. Und wenn man diese Sünde erkennt, bekennt, geht die Krankheit weg. Durchaus, gibt es. Aber das ist keine Regel, kein Gesetz. Und so ist es also ein ganz falsches Verständnis, das da zum Teil herrscht. Und damit verbunden ist dann das falsche Evangelium der Pfingstler, dass sie sagen, Krankheit ist in der Erlösung bereits mit drin, die volle Gesundheit. Und da wird eben Jesaja 53 zitiert und missverstanden, wo es eben von dem Opfer des Herrn Jesus heißt, ich lese das mal vor, Jesaja 53, Vers 4, fürwahr, er hat unsere Krankheit oder unsere Krankheiten oder Schmerzen, so heißt es wörtlich, getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Und davor heißt es, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, in Vers 3, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Das ist ein bisschen eine schwierige Stelle zum Übersetzen und Auslegen. Dieses Wort Holi, das da steht, Leiden oder Krankheiten, kann tatsächlich beides bedeuten. Krankheiten oder Leiden. Aber die Frage ist, was das hier bedeutet, er war ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Also die Pfingstler sagen, Christus hatte alle Krankheiten der ganzen Welt. Er war ständig krank, schon vorher als Mensch, wo es überhaupt keinen Hinweis drauf gibt. Und am Kreuz hatte er alle Krankheiten, die es überhaupt nur gibt. Ja? Er hatte also Aussatz und das und jenes und alles auf einmal. Also eine völlig unsinnige, wortwörtliche Verständnis, das auch den Herrn Jesus völlig entehrt. Er hatte natürlich keinerlei Krankheiten, weil er war ja sündlos. Ja? Er hatte ja keine Sünde und hatte auch nicht Anteil an der Sündennatur des Adam. Und von daher ist es völlig unsinnig. Ja? Im Grund ist es wie so bei vielen Worten, dieses hebräische Wort hat sicher eine konkrete Bedeutung, nämlich Krankheit, Unwohlsein, Schmerz und Leiden. Und dann eine abstrakte Bedeutung, nämlich Leiden an und für sich. Ja? Ein Leiden und ein innerer Schmerz, der losgelöst ist von Körperlichem. Ne? Und darauf spielt auch diese Stelle an. Also wir können, ich denke, bei Vers 3 auf jeden Fall übersetzen, wie die Schlachter übersetzt, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, weil er hatte nicht alle Krankheiten. Ja? Das kann man wirklich nicht sagen. In Vers 4 ist sicherlich Krankheit nicht verkehrt, weil zumindest eben in Matthäus 8 das auch tatsächlich auf die Krankheiten gedeutet wird. Ja? Er hat unsere Krankheiten getragen oder eben unsere Krankheit im Sinne Sündenkrankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Auf jeden Fall heißt es nicht, dass wir sagen könnten, ja, Christus hat unsere Krankheiten getragen, also müssen wir sie nicht mehr tragen. Das ist aber die These, die von allen falschen Heilern der Pfingst- und charismatischen Bewegung durch die Bank vertreten wird. Ja? Christus hat doch deine Krankheit schon getragen, er war am Kreuz für dich krank und jetzt brauchst du nicht mehr krank zu sein. Und das ist also eine ganz primitive und üble Verfälschung des Evangeliums. Ja? Hier wird scheinbar etwas dazugetan, deswegen Full Gospel, das ist das Evangelium, das mehr bietet als bloß das Sünderevangelium, das noch Wohlstand und Heilung dazu bietet. Aber in Wirklichkeit ist es ein verfälschtes Evangelium, in dem weniger gegeben wird. Denn wenn man behaupten wollte, dass Christus neben der Sündenkrankheit auch noch die körperlichen Krankheiten getragen hätte, ja, dann wertet man damit im Grunde die Bedeutung des Heilssühnopfers ab. Ja, warum hat er dann nicht auch noch die Krankheit, die Armut getragen und die sozialen Ungerechtigkeiten und alle anderen Probleme, da gäbe es die auch alle nicht mehr. Ja, also das ist einfach ein falsches heidnisches Denken. Das Sühnopfer des Herrn bezog sich voll und ganz und einzig auf unsere Erlösung von der Macht der Sünde. Und diese Erlösung geschieht in drei verschiedenen Ebenen, Geist, Seele und Leib, unterschiedlich, wie wir vorher schon gesehen haben. Der Leib wird hier noch nicht von der Sünde erlöst, sondern erst bei der Auferstehung. Deswegen gilt auch das nicht, dass man sagen kann, der Christ ist schon jetzt frei von allen körperlichen Krankheiten. Ja? Aber das wird da hineingelesen und damit wird letztlich das Sühnopfer des Herrn sozusagen missbraucht, um für makellose körperliche Gesundheit Werbung zu machen. Aber wie gesagt, die Bibel zeigt, dass die Erlösung des Leibes und der Gefallenheit des Leibes erst bei der Offenbarung der Söhne Gottes in der Auferstehung, Römer 8, von in Gottes Programm ist. Und bis dahin seufzen wir mit. Das heißt, wir haben Teil an der Gefallenheit der Schöpfung und sollten das auch ganz bewusst so akzeptieren und nicht versuchen, uns auf eine fromme Weise dagegen aufzulehnen, denn das ist nichts anderes, als was die pfingsterischen falschen Heiler machen. Es gibt da noch eine weitere, ebenfalls äußerst heidnische Lehre, die mit diesem falschen Heilertum verbunden ist. Diese Lehre bedeutet, dass praktisch der Teufel der Urheber aller Krankheiten ist. Gott möchte den Menschen vollkommen gesund haben und es ist nur der Teufel, der den Menschen krank macht. Also der Pfingster lebt praktisch so in diesem Denken, oh, jetzt ist es dem Teufel passiert, mir eine Erkältung anzuhängen. Ja, jetzt muss ich widerstehen und das hat der Teufel gemacht und Gott wollte eigentlich, dass ich makellos gesund bleibe. Ja? Damit gibt man dem Feind viel zu viel Ehre. Man meint, man räumt ihm eine Macht ein im Leben des Gläubigen, die er überhaupt nicht hat. Was nicht heißt, dass manchmal nicht Krankheit auch ein satanischer Angriff sein kann. Zum Beispiel, wenn man kurz vor einem Evangelisationseinsatz steht und wird plötzlich, was weiß ich, völlig krank, sodass man nicht hingehen könnte, da darf man ruhig auch mal sagen, ich widerstehe der Krankheit, wenn sie vom Teufel kommt. Ja? So wie andere Anfechtungen auch manchmal eben diesen Hintergrund haben. Aber es ist in keinster Weise ein Regelfall, dass alle Krankheit vom Teufel verursacht würde. Das geht natürlich noch weiter. Sehr viele Pfingstler, einschließlich des Arztes Dr. Wolfhard Margis, den ihr sicherlich auch kennt, der sagt zum Beispiel, jede Krankheit ist durch einen spezifischen Dämon verursacht worden. Ja, es gibt also einen Asthma-Dämon und es gibt einen Krebs-Dämon und es gibt einen Dämon für, was weiß ich, Hautkrankheiten und so weiter und so fort. Und letztlich sagt er auch, jede Krankheit kann eben nur geheilt werden, wenn man diese Krankheitsgeister austreibt. Und das ist natürlich dann auch eine ganz gefährliche Schiene, da kommen wir heute Nachmittag noch drauf, wo letztlich dann Spiritismus und Geistheilung betrieben wird, um die Leute von ihren Krankheiten zu befreien. Also ein heidnisches Bild, Gott will das vollkommene Wohlergehen und dann kommt der Teufel und macht mich krank, ja. Genauso Gott will, dass ich Millionen verdiene, dann kommt der Teufel und raubt mir meine Millionen und macht mich arm. Ja? Dann muss ich aber den Teufel jetzt rausschmeißen aus meinem Leben, damit ich endlich wieder reich und gesund bin. Das ist ungefähr das Weltbild und Sichtweise, die viele extremere Charismatiker haben. Und von daher operieren sie dann auch eben oft mit den entsprechenden Taktiken wie Dämonenaustreibung. Oder eben sie suchen Zuflucht zu einem Wunderheiler. Es gibt also da mehrere Ebenen. Wie gesagt, Dämonenaustreibung wird von manchen Wunderheilern empfohlen oder von sogenannten Seelsorgern. Dann kommt die Ebene eben der Glaubensheilung. Das geschieht oftmals auch auf persönliche Weise ohne Wunderheiler. Also da wird gesagt, glaube nur, dass du bereits erlöst bist und dann hast du die Heilung. Also es wird von jemand berichtet, zum Beispiel bei den Hunters, da hat ein Kranker, scheint 1000 Mal gesagt, in seinen Wunden bin ich geheilt, in seinen Wunden bin ich geheilt, in seinen Wunden bin ich geheilt. Und dann irgendwann mal soll er angeblich gesund geworden sein. Ja? Also Ärzte kennen so eine Technik als Autosuggestion und es funktioniert zum Teil auch tatsächlich bei Leuten, denen man also sagt, mir geht es immer besser, die sollen das sagen und irgendwann geht es ihnen tatsächlich angeblich scheinbar besser. Ja? Das ist also, hat überhaupt nichts mit göttlicher Heilung zu tun, sondern es hat etwas eher mit Okkultismus und mit der Macht der Worte zu tun, dass man meint, das eigene positive Bekenntnis bringt die Realität hervor. Das steckt tatsächlich auch hinter diesen Glaubenslehren, die zum Beispiel von Kenneth Hagin und der Wort des Glaubensschule verbreitet werden. Wenn ich bekenne, ich bin gesund, mir geht es immer besser, ja, ich bin geheilt, dann geschieht es. Dazu gehört dann sehr oft oder in meisten Fällen, du musst auf Medikamente und den Arzt verzichten, sonst verlierst du deine Glaubensheilung. Ja, das ist also diese magische Schiene, ich muss den Glauben bewahren und wenn ich glaube, dann brauche ich ja keinen Arzt. Also sage ich mir immer, ich bin geheilt, bis ich entweder gestorben bin, ja, oder bis tatsächlich irgendwas besser geworden ist. Ich meine, da wirken ja suggestive und auch dämonische Kräfte und auch die Dämonen können körperliche Krankheiten ein Stück weit heilen. Es gibt ja auch Geistheiler, die holen den Krebs, das Krebsgeschwür durch Beschwörung aus dem Körper raus und dann nachher ist keins mehr drin. Ja? aber der Mensch ist dafür dämonisch belastet. Also wir dürfen nicht unterschätzen, dass es tatsächlich auch falsche Heilungswunder geben kann, die tatsächlich auf Kraftwirkungen beruhen. Aber letztlich ist das auf einer finsteren, auf einer heidnischen Schiene und nicht etwa auf einer göttlichen und biblischen Ebene. Also diese drei Ebenen, entweder man glaubt eben praktisch selber und durch Selbstsuggestion sagt man, ich bin geheilt und holt sich die Heilung sozusagen durch den eigenen Glauben, oder man treibt Krankheitsgeister aus oder man geht zum Wunderheiler. Das ist dann die dritte Schiene. Ja? Das heißt, diese Leute sagen, ich habe heute noch diese Macht, Kranke zu heilen, du musst zu mir kommen, dir die Hände auflegen lassen, du kannst auch am Fernsehen das machen, schicke mir dein Tüchlein, ja, das sind dann auch so die Sachen, ein Bild schicken, ein Tüchlein schicken, einen Scheck dabei nicht vergessen, und dann wird drüber gebetet und dann wird die Heilung zu dir kommen. Auch Fernheilungen sind möglich, ne? Wobei die Leute im Prinzip die Handauflegung bevorzugen und das eben ganz im Sinne der Geistheiler. Es muss eine Kraft fließen und die muss nach Möglichkeit auch spürbar sein. Ja? Also die fließt aus dem Heiler raus und fließt in den anderen rein und der muss das spüren, wie es da kribbelt und wie es da ein Wärmestrom kommt, und dann kann man auch davon ausgehen, dass die Heilung passiert ist. Das ist also ungefähr so diese Ebene, wie da dann auch operiert wird. Und wie gesagt, es ist ganz unterschiedlich. Manche legen persönlich die Hände auf, andere haben eben so Massenheilung, dass dann gleich so 20, 40 da vorne sind und dann wedelt er nur so seine Hände und betet da in Zungen oder hat irgendwelche Helfer, die die Hände auflegen. Das ist dann ganz unterschiedlich. Aber da wird dann eben auch gesagt, hier ist die apostolische Gabe der Krankenheilung am Wirken. Und das möchte ich einmal ganz deutlich sagen, das ist nicht der Fall. Sondern diese Krankenheilungen unterscheiden sich ganz deutlich und klar von denen der Apostel. Es ist eine Fälschung und das ist auch erkennbar. Zunächst mal ist es so, dass hauptsächlich psychosomatische Krankheiten angeblich geheilt werden. Ja? Das ist ja eine altbekannte Sache, wenn ich ein Magengeschwür habe oder Magenprobleme. Ich habe zum Beispiel auch Rückenschmerzen immer wieder, ja, und chronische Rückenschmerzen vielleicht. Und dann komme ich in solch eine Heilungsversammlung und plötzlich ist der Schmerz weg. Und dann wird natürlich geschrien und getanzt, ja. Ich bin geheilt. Ja? Ja, nach 2 Wochen kommt der Schmerz wieder. Tja. Oder nach 2 Tagen. Das sind also Dinge, ganz arg oft keine wirklich dokumentierte Heilung, keine wirklich organische Heilung, keine wirklich bleibende Heilung, sondern sehr oft psychosomatische Symptome, die für eine gewisse Zeit verschwinden. Und damit arbeiten die. Auch zum Beispiel Leute, die aufstehen aus dem Rollstuhl unter dem Einfluss dieses ekstatischen, finsteren Geistes, die rumhüpfen und sagen, ich bin gesund, und schon am Ende der Veranstaltung müssen sie im Rollstuhl wieder rausgefahren werden oder müssen ihn mindestens am nächsten, übernächsten Tag wieder besuchen. Das ist doch keine Heilung. Ja? Wenn der Herr Jesus geheilt hatte oder die Apostel, dann wurden die Leute sofort gesund und sie wurden ganz gesund. Und sie blieben auch gesund. Jedenfalls, was diese konkrete Krankheit betrifft, sind nicht nach 2 Tagen wieder dahin zurückgefallen. Ja? Also das ist ein finsterer Betrug, der sich eben auch darin äußert, dass hier nicht auf dieselbe Weise geheilt wird. Was auch interessant ist, ist eben die spiritistische Natur dieser Heilungen, dass ein geschlossener Zirkel von Leuten nötig ist, die an diesen Geist glauben. Also ich habe es selber erlebt beim Siegfried Müller in Karlsruhe mal, wo wir da waren. Da kam dann auch so eine Frau nach vorne, Frances Hunter, und war da eigentlich ein ganz bekannter amerikanischer, charismatischer Heiler. Und dann hat die Heilung nicht funktioniert. Und dann wurde der Mann ganz ärgerlich, der hat die Frau da so von der Bühne weggewedelt und gesagt, verschwinde da wieder. Ja, das war ihm ganz peinlich und ärgerlich, dass die Frau da stand und hat gesagt, ja, es ist nichts passiert, ich bin nicht gesund geworden. Ja. Und dann kam danach so eine Botschaft, hier im Raum sind Leute mit einem Kritikgeist, die stören unsere Heilungen. Der Geist kann nicht wirken, weil da jemand ist, der skeptisch ist. Und jetzt gucken wir mal, wie der Herr Jesus geheilt hat und die Apostel. Beim Herrn waren immer irgendwelche Pharisäer und Schriftgelehrten dabei, die genau aufgepasst haben und die überhaupt nicht geglaubt haben, sondern die ihm eins reinwürgen wollten. Und trotzdem sind die Heilungen natürlich stattgefunden. Gottes Kraft ist davon nicht abhängig, ob da welche sind, die ungläubig sind oder kritisch sind. Ja? Aber dieser spiritistische Geist kann nicht wirken, wenn ein oder zwei wache Gotteskinder im Raum sind, die sagen, Herr Jesus, wenn das nicht von dir ist, dann lass nichts passieren, dann passiert nichts. Ja? Dann können die Heilungen nicht stattfinden. Das ist Spiritismus und nicht die Wunder der Apostelzeit. Ja? Also von daher gesehen, es gibt ja auch diese Fälle, dass also wirklich in Deutschland weniger, aber in Amerika Journalisten und Ärzte dem Benny Hinn, der Catherine Kuhlman, diesen bekannten Heilern nachgegangen sind, die in den Veranstaltungen gewesen sind, nachgehakt haben und gesagt haben, bitte gebt uns ein paar Fälle, wo Leute wirklich von schweren organischen Erkrankungen bleibend geheilt wurden und wo zwei Ärzte das bezeugen können. Da kam nie was. Die waren nie in der Lage und bereit, auch nur eine einzige solche Heilung dokumentiert vorzuweisen. Ja? Also das zeigt schon etwas. Ich weiß auch von einem Zeugnis eines Mannes, der mit, glaube ich, mit Osborne oder Branham zusammengearbeitet hat, der auch mal erlebt hat, wie er dann da so eine Heilungsversammlung zusammengebracht hat und aus seinem eigenen Bekanntenkreis mehrere Menschen, die fast unheilbar an Krebs erkrankt waren, dann geheilt worden sind angeblich von diesem Mann und dann sind alle innerhalb von 3 Wochen nach der Veranstaltung verstorben. Und dann hat sich dieser Mann gesagt, da kann was nicht stimmen. Ja? Das ist keine göttliche Heilung, was hier passiert, sondern das ist Humbug. Und dann wurde er nüchtern und hat sich distanziert von diesem Heilungsguru. Ja? Also das sind Dinge, die ganz deutlich zeigen, das ist nicht der biblische Weg. Es ist letztlich eine heidnische Irrlehre. Diese Lehre von dem vollen Evangelium der Heilung. Also Gott hat angeblich dem Christen die volle Gesundheit verhießen und garantiert. Und wenn man sie nicht hat, ist es ein Mangel an Glaube oder dass man in Sünde steckt. Ja? Es sei praktisch das Recht jedes Christen, seine Heilung einzufordern, durch Glaubenstechniken in Anspruch zu nehmen, um jeden Preis. Und da muss man dann so glauben und so bekennen und darf auf keinen Fall Medikamente nehmen, sonst geht alles wieder verloren. Das ist also ein massives Schwärmertum, das eben auch in Unverantwortlichkeit und auch in schlimmsten Exzessen endet. Etwa wenn zum Beispiel solche fanatischen Eltern ihre eigenen kranken Kinder nicht ärztlich versorgen lassen, sondern sie praktisch dem Tod oder schweren Folgeschäden preisgeben, weil sie sich weigern, Medikamente einzusetzen oder zum Arzt zu gehen. Ja? Und das sorgt auch immer wieder in der Welt dann für Prozesse, für Aufsehen, wenn solche Leute, wenn das mal bekannt wird, dass sowas passiert ist. Aber es kommt aus diesem heidnischen Ansatz, wir müssen es von Gott erzwingen, durch unseren eigenen Glauben können wir die Heilung freisetzen und das muss erzwungen sein. Und in diesem Sinn ist es letztlich auch ein Teil eben dessen, wo die charismatische Bewegung sich als eine durch und durch heidnische Bewegung entlarvt, die ein falsches Christentum, eine heidnische Fälschung des Christentums verfolgt. Der Heide ist es, der letztlich aus der Religion und aus der Verehrung seiner Götzen Gesundheit, Wohlstand und Erfolg haben will. Das sind die Dinge, weshalb die Heiden die Götter verehren. Sie wollen Krankheit, Armut und Misserfolg vermeiden und wollen Gesundheit, Erfolg und Reichtum bekommen. Und jeder Gott und jeder Götze, der das bietet, wird verehrt, egal welcher. Und dieser falsche Jesus, der Charismatiker, verspricht Gesundheit, Reichtum und Erfolg. Und deswegen gibt es so viele, die ihn verehren. Wenn sie wirklich die biblische Botschaft hören, dass sie vielleicht krank und arm bleiben müssen und sich selber verleugnen und ein Leben der Leiden führen, um ewig errettet zu werden, dann würden viele dieser Leute sagen, Moment mal, dafür habe ich eigentlich mich nicht bekehrt. Das ist überhaupt nicht das, was ich suche und was ich will. Also es ist Heidentum, heidnische Religiosität unter christlichem Gewand und hat mit der biblischen Haltung zu Krankheit und Krankenheilung nichts zu tun. Und auf der anderen Seite müssen wir eben auch, was jetzt die Endzeitperspektive angeht, wissen, dass falsche Wunderzeichen ein ganz wesentlicher Weg des Antichristen sind, wie er die Menschen verführt und letztlich auch in seinen Bann schlägt. Und dahin steuern wir ja. Und deswegen sind Heilungswunder und andere Wunderzeichen immer mehr, müssen wir sehen, werden die in den Vordergrund treten, je weiter die Endzeit sich weiterentwickelt. Ich möchte noch mal lesen, Matthäus 24, Vers 24, ich habe das gestern schon angeführt, wo der Herr sagt, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Und wir lesen das dann weiter in 2. Thessalonicher 2, und das ist eben auch eine ganz wichtige Stelle für das Verständnis der Endzeit. Da heißt es ab Vers 7, mal diese Verse über die Endzeitentwicklung lesen, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Also aus meiner Sicht ist es auch in dieser Zeit so, dass die Gesetzlosigkeit bereits viel massiver noch als früher am Wirken ist. Aber solange die Gemeinde noch auf der Erde ist, die zurückhält durch ihre Gebete, durch ihre Fürbitte für die Obrigkeit, die letzte antichristliche Entwicklung noch bremst, solange kann dieser Höhepunkt der Bosheit nicht folgen. Aber dann heißt es, und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Also hier sehen wir, der Antichrist wird genau die Dinge, die Gott einmal benutzt hat, um das echte Evangelium zu bestätigen, nämlich Kräfte, Zeichen und Wunder, die gleichen Worte wie Hebräer 2, was wir vorher gelesen haben, ja. Er wird das benutzen, um in der Endzeit seine betrügerischen, antichristlichen Botschaften bestätigen zu lassen und die Menschen dahin zu bringen, dass sie den Antichristen verehren und annehmen. Ja? Und es werden kräftige Irrtümer sein. Es werden Dinge sein, die in der Lage sind, viele leichtgläubige Menschen zu erschüttern. Das heißt, da geschehen dann tatsächlich massive Wunder. Es gibt ja solche seltsamen Dinge heute in der charismatischen Heilungsszene, wie dass dieser falsche Geist den Leuten Goldzähne einsetzt. Ja? Ist auch so interessant. Ja? Da sind die Leute ganz scharf drauf, dass sie Zähne aus echtem Gold bekommen, anstatt ihrer normalen, was weiß ich, Amalgamfüllungen. Ja? Gold, Gold. Ja? Da sieht man das Heidnische. Ja? Was soll das? Und es gibt manche charismatischen Versammlungen, da lassen die Dämonen Goldstaub regnen. Und die Leute sind wie weg, ja? Die sind wie verrückt, weil sie sehen, hier regnet es Goldstaub. Ja? Das ist blankstes Heidentum. Ja, wenn man sie rausschicken würde in die Wüste, dann gäbe es wieder einen Goldrausch. Dann würden sie dorthin rennen und sagen, wo sind die Nuggets? Ja? Das ist absoluter Materialismus. Das hat mit Christus und mit geistlicher Gesinnung nichts mehr zu tun. Aber solche Wunder werden noch mehr kommen. Und der Teufel darf die Leute, die das Wort Gottes nicht annehmen, die das Evangelium von sich gewiesen haben, durch solche Dinge verführen. Gott erlaubt es ihm. Anders ginge das gar nicht. Aber Heilungswunder werden eben immer prominenter werden in der Endzeit, wenn wir das studieren. Sie werden massiver werden. Sie werden letztlich immer mehr benutzt, um die falschen Botschaften des Antichristen und der antichristlichen Kräfte der Welteinheitsreligion, der Ökumene, der Charismatik zu bekräftigen und die Leute dahin zu bringen, dass sie den falschen Propheten mehr glauben als der Bibel. Bei uns ist Gott in der Mitte, weil bei uns passieren die großen Wunder. Das ist ja schon heute der Anspruch. Ja? Da bei den Evangelikalen, bei den Bibeltreuen, da passiert gar nichts, da gibt es nur das Wort. Trockenheit, uninteressant, ja. Aber bei uns ist Gott gegenwärtig, er wirkt, er bringt die Leute aus den Rollstühlen raus, ne? Und da passiert was. Und diese Dinge enden letztlich, und das lese ich vielleicht auch noch mit uns in Offenbarung 13, in einer massiven Verführung, in der Heilungswunder die Schlüsselrolle spielen. ab Vers 11, Offenbarung 13, und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Und es übte alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, so dass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind und so weiter. Also da wird es massivste Wunderzeichen geben, massivste Verführung, sodass die Leute gar nicht mehr wissen, wo sie hin sollen, vor Staunen, vor Bewunderung. Und es wird einen religiösen Taumel geben. Die Leute werden berauscht sein und sagen, jetzt ist Gott in der Mitte, jetzt hat er sich vom Himmel geoffenbart. Das ist der Mann, der Antichrist, den wir anbeten müssen. Ja? Darin endet das Ganze. Und das müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn man die Plakate sieht, komm zu Jesus, lass dich heilen, John Mulinde und was die ganzen Heilungsbetrüger sind. Wenn das immer mehr in den Vordergrund kommt, dann müssen wir nüchtern sein. Passt auf, ja? Heilungswunder werden einmal den Antichristen an den Punkt bringen, wo viele Millionen ihn anbeten werden. Und es ist kein Wunder, dass diese Dinge schon jetzt immer massiver in unserer Zeit auftreten. Aber es sind betrügerische Wunder. Es sind nicht die göttlichen Wunder der Apostelzeit, sondern es sind Fälschungen, satanische Fälschungen, mit denen wir es zu tun haben. Und von daher, denke ich, gilt gerade auch in der letzten Zeit, wir müssen bereit sein, in aller Nüchternheit, auch Leidensbereitschaft, den Kreuzesweg zu gehen, den Weg der Kreuzesnachfolge, der Demut, der geistlichen Gesinnung. Und das bedeutet auch, dass wir bereit sind, Krankheiten aus Gottes Hand anzunehmen, sie zu durchleiden und in einer geistlichen Gesinnung mit ihnen umzugehen, anstatt sie um jeden Preis loswerden zu wollen, wie das eben heute bei vielen der Fall ist. Ja? Wir dürfen wirklich glaubensvoll zum Herrn gehen, wir dürfen kindlich bitten, wir brauchen nicht die Krankheit fatalistisch annehmen, wir dürfen aber auch die Gabe auch der ärztlichen Hilfe und der Medikamente durchaus annehmen, wobei es da auch natürlich Grenzen gibt, die als Christen wir beachten sollten, aber das gehört jetzt nicht zu unserem Gebiet, zu unserem Thema. Aber wir dürfen vor allen Dingen wissen, wir verherrlichen Gott durch unser treues Zeugnis zum biblischen Evangelium. Die Heiden sagen, und das höre ich immer wieder auf Schwäbisch, Hauptsache gesund. Wie geht's Ihnen? Hauptsache man ist gesund. Ja, das stimmt nicht. Ja, das ist nur für den Heiden die Hauptsache. Ja, für einen Christen ist die Hauptsache, dass wir auf ewig errettet sind und Frieden mit Gott haben. Und die Gesundheit spielt eine untergeordnete Rolle. Und das müssen wir manchmal auch beweisen und bezeugen und unterschreiben mit unserem Leben, dass wir eben nicht nach Reichtum und Erfolg und Gesundheit trachten wie die Heiden, sondern dass es wirklich uns darum geht, dass wir die Ehre Gottes suchen, dass wir Gott dienen, ganz gleich, ob er uns Gesundheit oder Krankheit schickt, Armut oder Reichtum, dass wir einfach ihm dienen, weil er der lebendige Gott und unser Herr und Retter ist. Und da möge der Herr uns schenken, dass wir in dieser Zeit, die noch kommen wird, wo immer mehr religiöser Taumelwein ausgegossen wird, dass wir nüchtern und wachsam sind und dass wir ein klares Zeugnis für das biblische Evangelium geben, nicht nur mit unseren Worten, sondern auch mit unserem Leben, mit unserer praktischen Christusnachfolge.